Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorenz lauscht. Wenn einer gesagt hat, das kannst du nicht, dann habe ich es erst recht versucht. Dieser Satz beschreibt die Einstellung meines heutigen Interviewgastes zu den vielen Herausforderungen, vor die ihn das Leben gestellt hat. Ich habe mich mit Florian Sitzmann getroffen, den manche von euch vielleicht auch nur als den Sitzmann oder den halben Mann kennen. Als Flo noch ein Teenager war, hatte er einen schweren Motorradunfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Heute inspiriert er andere in Vorträgen und Lesungen mit seiner Lebensgeschichte. Wir reden darüber, wie er mit seinen Schicksalsschlägen umgegangen ist, wie er sich aktiv gegen die Opferrolle entschieden hat und warum es für ihn immer wieder Sinn gemacht hat, sich seine Ziele klar vor Augen zu führen. Ja, ihr werdet es merken, Flo ist ein entspannter Typ, der trotz seiner bewegenden Lebensgeschichte nicht seinen Humor verloren hat und auch über sich selber lachen kann. Deswegen ist das Gespräch bei aller Ernsthaftigkeit der Themen auch ein lockeres geworden, indem wir direkt am Anfang flott ins Thema einsteigen. Urlaubsbedingt ist die heutige Folge leider ohne die gewohnte Intro- und Outro-Musik, aber ab der nächsten Folge wird dann wieder alles beim Alten sein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören.
Gute Flo.
Hallöchen.
Hallöchen. Wie geht's dir?
Gut, ja. Gut. Mir geht's gut, ich bin entspannt und freue mich auf unser Gespräch heute.
Ja, super. Das freue ich mich auch.
Natürlich, dass wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und dass die aus dem Gespräch auch was mitnehmen können.
Sehr gut. Das ist doch schon mal gleich eine schöne Message oder ein schönes Ziel für den Anfang. Ich habe es im Intro schon so ein bisschen angeteasert. Wir unterhalten uns heute über das Thema mit Schicksalsschlägen umgehen. Ja, oder auch in die Verantwortung kommen, in die Eigenverantwortung. Und zwar, Flo, wir unterhalten uns heute, weil du auch eine sehr spannende Lebensgeschichte hast. Wir fangen mal an, vielleicht mit dem Ereignis, was dein Leben seitdem sehr stark geprägt hat. Und zwar hattest du, als du 16 warst?
Ja, 15, 16,
15, genau. 16, ja. Hattest du einen Unfall, bei dem du beide Beine verloren hast?
Ja, das ist auf den Punkt gebracht.
Das ist auf den Punkt gebracht, ja.
Genau, ja. Das ging flott. Okay, nächstes Thema. Ja, das stimmt, ja. Ja, es war ein Verkehrsunfall. Ich saß damals auf dem Motorrad hinten drauf. Ich war also Sozius. War mit meinem Kumpel unterwegs, Kurzurlaub in Holland. Wir kamen zurück nach dem Wochenende. Ich musste montags wieder in die Schule, er musste wieder zur Arbeit. War ein paar Jahre älter als ich. Ja, es war einfach spät. Wir sind viele Stunden unterwegs gewesen. Das Wetter war schlecht, wir waren erschöpft. Vor allen Dingen er als Fahrer war erschöpft und hat einfach den Fehler gemacht, dass er nicht gesagt hat, ich kann nicht mehr, wir bleiben einfach hier, wir lassen uns abholen oder wie auch immer. Ja, sondern gut, wir haben es damals eigentlich auch beide entschieden. Wir wollen die letzten 45 Minuten nach Hause einfach noch fahren und dann haben wir es geschafft und das war eben der Fehler. Wir sind dann auf die Autobahn aufgefahren. Also, wie gesagt, geregnet, schlechtes Wetter, schlechte Sicht, erschöpft. Und er ist dann einfach zu weit nach links gefahren auf diesem Beschleunigungsstreifen. Und dann kam von hinten so ein 20-Tonner und ein LKW, der uns nicht sah, der uns auch wegen dieser Gischt, die da unterwegs war und so weiter und Dunkelheit einfach nicht gesehen hat. Und hat uns oder beziehungsweise mich dann an der Schulter angetippt. Das Motorrad fiel um. Der Kumpel schlug über den Lenker Richtung Grünstreifen und ich eben leider in die andere Richtung. Und das war dann der LKW, beziehungsweise der Anhänger. Und der ist mir dann über die Beine gerollt. Ja, durch die Luft geflogen, alles hat rumgewirbelt. Ich lag dann da. Ich war also die ganze Zeit noch wach. Hab mir den Helm abgenommen, die Brille. Es hat ja geregnet. Und ich lag mitten auf der Autobahn. Dann kam der angerannt, hat mich erstmal da runtergezogen. Also es war schon relativ dramatisch, das Ganze. Ich wollte natürlich auch weg da. Ja. Also für mich war das sehr beklemmend. Ich hatte keine Schmerzen. Der Körper hat alles ausgeschüttet, was er zur Verfügung hatte. Das war wirklich, ja gut, die Erfahrung war wirklich krass. Also ja, hatte ich ja vorher auch so noch nicht erlebt, Gott sei Dank.
Zum Glück, ja.
Ja, zum Glück. Ja. Und dann lag ich da erstmal auf der Autobahn und habe darauf gewartet, dass der Krankenwagen kommt. Das hat dann gefühlt Ewigkeiten gedauert, also 15, 20 Minuten oder sowas. Ich meine, man muss sich auch überlegen, das ist jetzt 32 Jahre her. Das war 1992. Damals gab es im Grunde auch noch keine Handys, ja, die man so wie heute da in der Tasche hat. Ja. Das hat bedeutet auch, Also jetzt nur mal für die Gesamtdarstellung dieses aus meiner Sicht auch kleinen Wunders, ja, dass ich das überhaupt überlebt habe, dass der LKW-Fahrer erstmal zurückrennen musste zur Raststätte, um da die Wählscheibe zu benutzen. Ja. Also das war eine ganz andere Zeit, auch medizinisch war das eine ganz andere Zeit. Ja, also dem Herrn sei Dank, ne, sage ich da nur, sonst hätte ich diese ganzen tollen Sachen die letzten 3 Jahrzehnte gar nicht erleben können.
Da wollen wir gleich auch noch drüber reden, was du in den letzten 3 Jahrzehnten so alles gemacht hast. Ne? Und es ist eine ganze Menge und wie du auch schon gesagt hast, eine ganze Menge tolle Sachen. Und,
absolut.
Aber ja. Wenn wir da noch bei den Wundern sind, die dann an dem Tag passiert sind oder auch in der Folgezeit, du warst in der Folge im Krankenhaus und hast, glaube ich, insgesamt ca. 40 OPs durchgemacht.
Ja, die ersten 20, 30 habe ich mir schnell eingesammelt. Okay. Da gab es immer wieder was nachzuschnibbeln und so weiter. Ich hatte sehr viele Themen, gab viele Probleme in dem ersten Jahr und in den 2, 3 Jahren danach auch noch so ein paar Sachen. Also bis heute, jetzt 32 Jahre danach, bin ich, glaube ich, bei fast 70 Operationen angekommen. Aber gut, ich bin gesund und es gibt jetzt keinen Grund, weshalb ich jetzt wieder unter das Messer müsste. Also ich sage immer so, das Einzige, was nicht mehr so gut klappt, ist Treppensteigen. Ansonsten läuft das ganze Ding.
Ja. Ja. Und du hast auch zu dem einem Chirurg, der dich damals behandelt hat, zu dem hast du immer noch einen Kontakt. Oder ihr seid befreundet.
Das ist mein griechischer Freund Georgios Adamidis, genau. Und mit dem Georg bin ich seit diesem Unfalltag, seit dieser Nacht im Grunde. Der hat mich ja vorher gekannt. Ich habe ihn ja dann später erst kennengelernt. Sind wir eng befreundet. Das kann man so sagen. Also es hat uns verbunden, diese Aktion, dieses Ereignis. Ja. Ich habe ihn natürlich auch mal gefragt, die ganzen Jahre dann immer wieder so, ob er das auch mit anderen Patienten quasi erlebt hat. Und es gibt noch ein, zwei, mit denen hat er auch eine Verbindung. Aber ich glaube, also so diese ja fast schon väterliche Rolle, die er für mich auch mal eingenommen hatte, die oder hat, ja, also ich kann ja mit jedem Thema zu ihm gehen und wir reden da schon sehr offen. Das hat er mit keinem anderen. So. Hat jetzt so erstmal keine Bedeutung für mich, aber also die Freundschaft an sich ist natürlich sehr viel wert für mich.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für ihn ja sicherlich auch eine sehr besondere Situation war, ja, oder auch fordernd, ja, für ihn da
absolut,
ja, umzugehen. So
nur wegen seinen Fähigkeiten können wir uns heute unterhalten. Das ist einfach ein Fakt, ja. Top. Er war damals schon Spezialist für Bauchraum und so weiter, Darm, alles, was da so ist. Und ich hatte damals ein Thema, ich habe da irgendwo geblutet, stundenlang, und kein Mensch wusste, wo er jetzt suchen muss. Und weil er halt einfach, naja, damals schon so ein Pro war, hat er halt gefunden, wo, und hat das dann behoben, ja. Also er ist sehr bescheiden, muss man sagen. Wenn ich unterwegs bin mit meinen Veranstaltungen, habe viele Gäste vor der Nase und sowas und dieses Jahr auch jetzt gerade eine Filmpremiere gehabt, dann ist er sehr bescheiden und ja, stapelt immer so ein bisschen tief. Weil er war natürlich auch eingeladen. Ja, ich habe dann auch darüber kurz erzählt, weil es mir wichtig war, ihn zu erwähnen, weil er für mich einfach der ausschlaggebende Faktor war, dass es überhaupt weitergehen konnte. Ja. Also, und ich habe mein Leben immer geliebt. Ja. Also das sei mal vorweggeschickt. Egal, was wir uns jetzt noch erzählen heute, aber
ja, ja.
Also das war ist schon was ganz, ganz Besonderes, ja, wirklich.
Da senden wir mal an der Stelle ganz lieben Gruß raus. Vielleicht hört er sich die Folge ja an.
Ich werde ihn dazu zwingen, wäre nötig ist. Sehr gut. Nein, das wird er mit Sicherheit
sich anhören.
Ja, er ist auch so empfinde ich das, auch wahnsinnig stolz, was alles passiert ist in den letzten 30 Jahren und sowas und verfolgt das natürlich auch alles, auch seine Frau, seine Söhne, seine Tochter. Also die ganze Familie ist schon, wir sind schon eng miteinander verbunden, wenn wir uns auch nicht so wirklich oft sehen, aber
was aber auch krass ist, das habe ich dann jetzt auch noch in der Vorbereitung auf die Folge so einer Kurzreportage von Stern TV gesehen, auf YouTube, kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken, und zwar, du kennst mittlerweile auch den LKW-Fahrer.
Den habe ich auch kennengelernt, ja. Genau, den habe ich 19 Jahre nach dem Unfall kennengelernt. Und zwar deswegen, weil ich damals ja auch schon medial unterwegs war. Ich habe dann in einigen Talkshows gesessen, habe meine Story erzählt und so. Und ja, war einfach sehr authentisch. Und eine von diesen Sendungen hatte der durch Zufall gesehen und hat mich dann angeschrieben. Und natürlich hat man mich die ganzen Jahre vorher immer gefragt, ja, sag mal, was ist eigentlich mit dem LKW-Fahrer? Hat er sich mal bei dir gemeldet? oder gar nicht. Und ich habe immer gesagt, ja, nö, der hat sich bei mir nicht gemeldet, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil, ja, ist für mich okay. Also der ist ja eine neutrale Person, ja. Der ist zwar bei mich drüber gefahren, aber der hatte ja gar keine Schuld. Der hatte keine Chance, der konnte nichts machen, ja.
Das finde ich auch ganz beeindruckend. Und zwar, du hast auch ein Buch geschrieben über dein Leben und über den Unfall und wie sich dein Leben dann entwickelt hat. Und zwar, das Buch heißt Der halbe Mann, dem Leben Beine machen. Und ist schon von 2010, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Ende 2009, genau.
Ende 2009, genau.
Das stimmt. Das ist aus meiner Sicht aber, vielleicht ein bisschen Spoiler.
Ja, ja, alles gut.
Natürlich
alles gut.
Auf jeden Fall ein zeitloses Werk, auch wenn es einen bestimmte Zeitspanne natürlich jetzt erfasst hat. Aber die Botschaften, die da drin stehen, die sind heute also gültiger denn je.
Genau, ja, und da
wird. Das ist ja das Wichtige an der Sache. Also,
da finde ich auch gerade eine sehr spannend, weil du da nämlich auch an einer Stelle geht es auch um Frage irgendwie Schuld oder so. Und wo du auch schreibst, dass du weder dem LKW-Fahrer gegenüber noch deinem Kumpel, der ja gefahren ist, das Motorrad, dass du keinen den beiden gegenüber irgendwie Groll hegst oder gehegt hast oder irgendwie denen die Schuld gegeben hast und auch direkt nach dem Unfall nicht, ja. Und du beschreibst dann, glaube ich, dass es eher für deinen Kumpel erstmal sehr schwierig war, ja, dich dann im Krankenhaus zu sehen und so. Aber da sind wir jetzt auch schon bei einem Thema, was ich heute auch gerne so immer mal wieder adressieren würde, und zwar so Verantwortung, ja, oder auch das, was ich ganz bemerkenswert finde, dass du eben nicht anderen die Schuld gegeben hast, weil es wäre total leicht gewesen. Es wäre total leicht gewesen, einem von beiden oder beiden zu sagen, oh, weil die irgendwas verbockt haben, was sie ja nicht haben, aber hätte man ja trotzdem sagen können, geht's mir jetzt so und so. Ja, und das finde ich ganz beeindruckend, dass du das nicht gemacht hast, sondern gesagt hast, hey, die konnten nichts dafür und jetzt gucke ich halt, was ich mit meinem Leben mache. Ja. Und das finde ich echt beachtlich.
Also ich kann heute sagen, das war für mich damals keine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich werde dem niemals sagen, dass er daran schuld ist, dass wir da hingeflogen sind und dass ich jetzt keine Beine mehr habe. Denn die Schuldfrage wurde natürlich dann auch gerichtlich geklärt, auch wegen Versicherungsthemen und sowas. Das ist ja im weiteren Verlauf extrem wichtig gewesen, um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen an manchen Stellen. Das war ja sowieso klar. Ich hatte aber nie das Bedürfnis, das auszusprechen. Und wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, dann könnte es sein, dass ich damals unterbewusst natürlich schon gewusst habe, wenn ich mich darauf einlasse, dann raubt mir das so viel Kraft, die ich für meinen Neustart brauche, dann wird der einfach nicht gut. Ja, das konnte ich damals auf gar keinen Fall so sagen wie heute. Ich bin aber überzeugt davon, dass es in diese Richtung geht. Mhm. Ja, also ich bin auch ein sozialer Typ, ich habe auch ein großes Herz. Natürlich hätte ich sagen können, du bist echt ein Arsch, du bist ein Idiot. Wegen dir sitze ich jetzt im Rollstuhl, du brauchst nie wieder zu mir zu kommen und so weiter und so fort. Aber es war einfach ganz anders. Es war eine andere Zeit und rückblickend war es für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
Das heißt, du hast dann intuitiv wahrscheinlich schon was jetzt für dein Leben richtig gemacht, ja, was dir, wie du auch gesagt hast, Kraft gegeben hat oder anders Kraft nicht weggezogen hat. Weil das ist, glaube ich, was, da schließe ich mich auch mit ein, was wir Menschen sehr gerne machen, dass wir, wenn irgendwas passiert, gehen wir sehr gerne in die Opferrolle und geben den Umständen die Schuld oder anderen, weil es halt so bequem ist. Und klar, je härter dich das Leben trifft, desto höhnischer mag es klingen, zu sagen, ah, ich bin aber immer noch ja der Chef, die Chefin in meinem Leben, ne? Oder wie ich mich fühle. Ich ja habe die Macht über meine Gefühle oder über meine Gedanken vor allem auch. Und das kann man, denke ich, es gibt ja ganz viele Sachen. Ne? Es muss nicht immer ein schlimmer Unfall sein. Es können auch kleinere Sachen sein im Alltag, auf der Arbeit, in der Partnerschaft mit Freunden. Ja? Und da aber, wie man auf Neudeutsch sagt, sich zu empowern oder auf seine eigenen Stärken zu gucken und nicht zu gucken, okay, was fehlt mir oder was ist mir genommen worden, sondern was habe ich und was macht mich aus. Mhm. Ja? Und da würde ich heute auch gern mit dir immer wieder drüber reden, so, ja, was macht einen eigentlich aus? Ja, was macht den Flo zum Flo zum Beispiel? Ne? Und da hängt, glaube ich, auch eine ganze Menge mehr dran als jetzt nur der Körper, ja, oder nur das, was wir sonst im Leben tun und machen.
Der Körper macht so keine Witze, ja. Ich mache denn über den Körper Witze. Vielleicht.
Ja.
Also meine Programme, die sind grundsätzlich auch immer unbedingt gespickt mit Humor und viel Lachen. Ich habe irgendwann nicht nur bemerkt, dass mir das selber gut gefällt, ja, weil ich einfach ein lustiger Typ bin, der immer wieder Quatsch macht. Ja. Ich meine, gut, ich habe auch 3 Kinder, ja, also da musst du Quatsch machen, sonst ist ja sonst ist der Tag ja für den Arsch. Du musst ja irgendwie mal Blödsinn machen mit denen.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann würde ich noch eine Sache sagen wollen. Also gerne. Ich glaube, die größte Chance, die ich mir selber gegeben habe damals, ist die Tatsache, relativ zügig aus dieser Schleife rauszukommen und auch somit aus dieser Opferrolle, dieser aus meiner Sicht doch eher passiven Situation, ja, sondern dass ich dann, ich habe das umgedreht und bin einfach aktiv geworden. Ich habe gewusst, wenn ich mich nicht selber kümmere, dann wird nichts passieren. Ja, ob das jetzt Training mit dem Körper ist, Rollstuhl fahren lernen, rauszugehen, mit der Gesellschaft klarzukommen, weil das ist ja eigentlich das größte Problem gewesen, nachdem ich dann alles andere im Griff hatte, ja, also wie andere Menschen auf mich reagieren, wenn sie mich sehen, ja, weil so jemanden, der so hoch amputiert ist, den sieht man jetzt auch nicht alle Tage, ja, das ist wie der bunte Hund, dem guckt man so lange hinterher, bis er hinter der nächsten Ecke verschwunden ist, ja, und dann nehme ich mich auch nicht raus, wenn irgendwo jemand läuft, der auffällig aussieht oder aufgetakelt ist oder sonst irgendwas, dann willst du ja ganz genau sehen, was hat er mit sich gemacht oder wie sieht er aus oder sowas, ja, und also der Mensch ist halt einfach auch so ein Sensationstier, ja, und damit muss man zurechtkommen. Und das ist, glaube ich, die rückblickend die größte anfängliche Hürde gewesen, dass man einfach sein eigenes Selbstbewusstsein und sein Selbstwertgefühl so aufbläst mit verschiedenen Aktionen, ja, mit Dingen, die man tut, dass man dem gewachsen ist. Mhm. Das ist schwierig. Also
kann ich mir gut vorstellen, dass es, das schreibst du auch in dem Buch, meine ich, dass die Behinderung für dich am Anfang gar nicht mal war, dass du keine Beine mehr hattest, sondern eben im Grunde die Gesellschaft, die halt auf dich reagiert hat und erstmal nicht mit dir umgehen konnte oder auch da so Glaubenssätze drin waren oder irgendwie, ja, du auch nie so wahrgenommen werden wolltest als, oh, bemitleidet und so weiter und so fort. Und das fand ich auch einen spannenden Punkt, so dieses genau, also Behinderung heißt ja erstmal nur, es gibt irgendein ein Hindernis oder eine Grenze oder einen Glaubenssatz. Und da habe ich auch das Gefühl, dass wir alle da oder auch in der Gesellschaft noch eine Menge Glaubenssätze sind oder eine Menge Überzeugungen, die eben auch behindern. Im Sinne von, ja, dass sie nicht einfach Leute so sein lassen, wie sie sind und einmal einfach mal guckt, hey, was bietet mir die Person an, sondern man hat halt diese Glaubenssätze. Und da bist du auch, schreibst du ein Buch, zitiere ich jetzt ja auch gerade in der Anfangszeit, da hast du eben ja auch geschildert, musstest du erstmal mit umgehen.
Ja, es gibt andere Gesellschaften, die auch in unseren Nachbarländern schon anzutreffen sind, die damit anders umgehen. Also die dir eben diesen Mut von vornherein und diese Fähigkeiten zusprechen. Obwohl du keine Füße hast oder keine Arme oder sowas, keine Ahnung, du kannst ja trotzdem Maler werden, ja? Malst halt mit dem Mund oder mit den Füßen oder sowas oder weiß der Teufel. Ja? Also heutzutage ist das auch noch ein bisschen anders als damals. Da gibt es andere Möglichkeiten, auch technischer Art und so weiter. Aber ich selber, ich muss sagen, ich nehme das in unserer Gesellschaft so wahr, dass wir uns da schon ein Stück weiterentwickelt haben, dass wir aber auf keinen Fall auf Position 1 sind, wenn ich an andere Länder denke. Ja, ich war jetzt über Ostern auch 3 Wochen in Spanien. Die Spanier, die sind damit auch ganz anders umgegangen. Abgesehen davon, dass es da auch überall, wahrscheinlich auch wegen vielen älteren Leuten, natürlich auch barrierefreie Toiletten gibt, ja, dass viele Restaurants einfach so erreichbar sind und so weiter. Aber die haben einfach, vielleicht haben sie auch ein noch größeres Herz oder sowas. Ja. Ich meine, die sind ja auch so kinderaffin und sowas, so wie die Italiener. Ja. Die finden, für die ist ja, die La Familia ist ja auch das allergrößte.
Das Größte, ja.
Genau. Ja. Und das habe ich in Spanien eigentlich auch so erlebt, ja.
Bin auch großer Spanien-Fan, muss ich sagen. Deswegen.
Ja, das hast du eingangs schon erzählt. Ja,
ja, ja,
da haben wir was so gemeinsam. Also ist schon,
ja, ja. Das ist cool. Ja, also sehr spannend und also ich finde es auch nochmal jetzt sehr aufschlussreich, es auch nochmal zu hören, nachdem ich schon ein bisschen gelesen habe in deinem Buch, ja, dass es halt diese Challenge war. Und jetzt gehen wir nochmal dahin zurück, was dir dann auch wieder so den Weg, sage ich mal, in dein neues, würde ich jetzt mal sagen, Leben geebnet hat. Und zwar war das ein, sag jetzt mal, Job, den du hattest, weil du hast dann relativ früh, also nachdem du dich dann wieder etwas erholt hattest und noch aus dem Krankenhaus draußen warst, aus der Reha, hast du, meine ich, bei einem Rollstuhlhersteller oder Vertrieb gearbeitet?
Das war ein Vertrieb,
ja. Vertrieb, ja.
Genau.
Und hast da eben auch gesehen, ah, was gibt es denn eigentlich alles für Rollstühle? Und hast, schreibst auch in deinem Buch so schön, du hast da dann zum, also auch dir so klar gemacht, es gibt immer eine Wahl. Das fand ich sehr cool, weil das hast du halt darüber gedacht, es ist halt um die Rollstühle, aber man kann das ja, und das war, glaube ich, auch im Buch wahrscheinlich so beabsichtigt, könnte ich mir vorstellen, so auch aufs Leben gesehen. Ja? Man hat immer eine Wahl.
Ja, deine, absolut.
Der,
ja, da steckt schon einiges drin, wenn man es aufmerksam mal liest.
Ja, ja.
Auch zwischen den Zeilen.
Ja, ja.
Ja,
das stimmt. Und deine Wahl damals jetzt mal ganz materiell war eben, dass du dich für einen Rollstuhl entschieden hast, mit dem man auch schnell fahren konnte, oder? Beziehungsweise hast du da auch schon das mit dem Handbiken entdeckt oder kam das erst, das kam erst noch ein bisschen später? Ne?
Ja, ich habe in der Zeit, das war natürlich wahnsinnig toll für mich, ganz verschiedene, also viele verschiedene Sportarten und auch Sportgeräte ausprobieren können, ohne die jetzt gleich immer anschaffen zu müssen oder mich darum zu kümmern, dass vielleicht die Krankenkasse noch was dazu gibt, ja, was auch damals schon sehr schwierig war. Das war natürlich ein großes Plus, diese Anstellung da, diese Örtlichkeit. Und für mich war auch toll, dass ich in verschiedene Entwicklungsprozesse mit einbezogen wurde von verschiedenen Hilfsmitteln und da auch schon meine Erfahrung mit einfließen lassen konnte. Also das war richtig cool. Und ja gut, die Wahl, klar, man kann sich das im Grunde so vorstellen wie du hast ein paar Sneaker, mit denen du heute gekommen bist, ja. Und wenn du mit deiner Freundin eine Abendveranstaltung besuchst, hast du vielleicht schwarze Lederschuhe an oder sowas, ja. Also es gibt auch natürlich im Bereich Rollstühle oder Hilfsmittel, Sportgeräte, gibt es für verschiedene Situationen verschiedene Hilfsmittel oder Sportgeräte, ja. Ja. Das Problem bei der Sache ist halt, die sind extrem teuer, die Dinge. Und die Krankenkasse, die sagt natürlich, ja, jetzt mal, sie können nicht drei Rollstühle haben, ja. Also sie bekommen einen adäquaten Stuhl, mit dem sie zurechtkommen im Alltag und that's it, ja. Mhm, und vielleicht kriegt man noch einen zweiten als Ersatzstuhl, wenn man Glück hat. Das ist aber nicht gang und gäbe, ja. Also da hat sich die Zeit heute auch extrem verändert. Das war aus meiner Sicht damals noch ein bisschen einfacher. Heute ist aber das ein ganz eigenes Feld. Also da, ja, da habe ich ja lang gearbeitet in dieser Branche da. Also ja, ich würde sagen, da hat sich schon einiges verändert und nicht alles ist gut. Also
okay.
Ja.
Wäre nochmal Thema für eine eigene Folge wahrscheinlich.
Ja, ja, gut, aber da könnte ich, glaube ich, auch heute zu wenig zu sagen. Also
okay.
Jetzt nur das, was mich selbst betrifft. Und
ja.
Da muss ich ja sagen, ich bin ja tollerweise gesponsert von der Firma Sunrise Medical, also von Sopur, ist ein Rollstuhl- und Fahrradhersteller, die auch E-Rollstühle haben, elektrische Zugeräte und so weiter, Kinderrollstühle. Also einer der großen Lieferanten auf dem Markt. Ja, deswegen habe ich ohnehin immer die tollsten und aktuellsten Sachen unterm Hintern. Kann man da in der Tat sagen, ja.
Das ist cool.
Ja, das ist wirklich richtig toll.
Ja. Und darüber bist du dann auch zu deinem, ich wollte jetzt sagen Hobby, aber es ist nicht nur ein Hobby, sondern du hast es auch leistungsmäßig mal gemacht und machst es, glaube ich, auch immer noch. Und zwar Handbike fahren.
Das, ja, ich fahre immer noch. Ja, ich bin jetzt aber eher so ein Amateurprofi. Also meine Leistungssportzeit ist schon lange vorbei. Aber das Handbike fahren, also das Fahrradfahren mit den Armen, das ist meine Sportart gewesen. Ja, das habe ich nach dieser ganzen Rumprobiererei damals einfach für mich entdeckt und das hat sich herauskristallisiert, dass es genau das wird. Und ja, so habe ich damit angefangen und habe mich dann quasi hochtrainiert. Und da ist eine ganz große Leidenschaft draus geworden, ja, das muss ich sagen, bis heute. Also, und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich in dem Fall auch irgendwie ein Materialist bin, ja, das mit diesem schönen Fahrrad, Carbonfelgen, Funkschaltung, Griffe aus dem 3D-Drucker, geile Farbe, geile Form. Also das ist einfach so technisch gesehen, macht mich das schon an, ja. Also du hast es ja gelesen, so wie die Autos, die ich damals hatte.
Ja.
Ich bin einfach ein Technik-Fan und das gefällt mir einfach richtig gut. Sondern in dem Punkt Fahrradfahren war das auch die Tatsache, dass man sich mit seiner eigenen Kraft einfach selbstbestimmt fortbewegen kann, ja. Ich suche mir ein Ziel aus und da fahre ich hin. Ich brauche niemanden, der mich dahin karrt, ja, oder hinschiebt. Oder, ja. Das brauche ich ja sowieso nicht, aber ja.
Das war dann wahrscheinlich für dich auch erstmal eine wichtige Erfahrung, oder? Könnte ich mir vorstellen, weil du es auch im Buch zum Beispiel so schilderst, dass ja diese Anfangszeit dann auch im Krankenhaus warst du ja ultra fremdbestimmt. Und du schreibst auch so im Buch, deine ersten Male im Rollstuhl waren auch gar nicht so einfach. Und du schreibst dann auch, es bringt einem ja auch keiner bei, wie man Rollstuhl fährt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ach ja, krass, stimmt. Wenn man Menschen sitzt, die im Rollstuhl sitzen und die dann in der Öffentlichkeit sind, meistens können die das schon gut. Aber dann dachte ich mir, ach stimmt, das eigentlich, da kommt ja keiner und erzählt es einem, sondern man muss wahrscheinlich, wie du es auch im Buch beschreibst, so ein Trial and Error machen und fliegt halt auch manchmal raus, was ja dann sicherlich auch keine angenehme Erfahrung ist. Ja? Und,
nee, also kommt auch drauf an, wo du gerade bist und so weiter.
Ja,
also
ja.
In welchem Status deiner Entwicklung du dich da befindest. Also heute ist es auch anders. Ich bin mir sicher, dass es heute auch, ich sag mal, sowas wie Patientennachsorgesysteme gibt, ja, die sich da schon irgendwie mit beschäftigen. Also du kannst nicht einfach jemanden in den Rollstuhl setzen
und sagen, tschüss,
ich schieb dich jetzt mal in Darmstadt auf den Luisenplatz, viel Spaß damit. Ja. Das ist zwar Kopfsteinpflaster, aber du packst es schon nach Hause.
Also
ja, das funktioniert so nicht.
Ja.
Es gibt hier und da Sportgruppen, Mobilitätsgruppen und so weiter, ja, noch viel zu wenig, aber man kann sich da, also es gibt bestimmt Anlaufstellen. Muss man einfach mal recherchieren im Netz. Also bei mir war es halt so, quasi hier so nach dem Motto, friss und stirb.
Krass.
Friss oder stirb.
Okay, das heißt, dann hat sich aber seit den 90ern doch ein bisschen was getan.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, also, ja.
Ich bin halt damals, ich wollte halt raus. Ich wollte aus diesem Reha-Zentrum raus. Das war für mich die schwierigste Zeit meiner Rollstuhlkarriere bis heute, ja. War einfach so ein dunkles Moloch. Ich wollte da raus. Ich war ja damals in der Nähe von Heidelberg. Mhm. Ja. Ich bin viel in Heidelberg auch in der Fußgängerzone unterwegs gewesen. Und wollte einfach zurück in die Szene, aus der ich kam. Ja. Ich wollte wieder zurück in die Gesellschaft, ins normale Leben, in Anführungsstrichen. Ich hatte überhaupt keine Lust, mich da jetzt abstellen zu lassen als Behinderter in so einem Zentrum. Das war für mich das Allerschlimmste. Also der geilste Tag war, als ich 18 war und ich glaube 1995 oder so meinen Führerschein hatte und dann einfach rumgefahren bin und Das war noch toller als Fahrradfahren, weil es war natürlich eine Radiuserweiterung, ja, mit dem Auto. Ja. Da ging natürlich das Selbstbewusstsein erstmal richtig nach oben.
Das fand ich auch, genau, da wäre ich jetzt auch noch zugekommen, nämlich einmal das Fahrrad und dann das Auto. Du schreibst dann ja auch in dem Buch, dass du dir dann auch erstmal, beziehungsweise erstmal hattest du noch ein, ich sag jetzt mal, gewöhnlicheres Auto und dann hast du dir aber, oder war auch schon cool.
Ja, das war auf jeden Fall auch schon ohne Dach.
Auch schon ohne Dach, ja, okay.
Also gar nicht. Alle haben gesagt, was mussten du jetzt ein Cabrio kaufen?
Ja.
Und so. Das ist aber auch sowas, ja.
Genau,
da wollte ich auch hinaus. Das ist auch wieder so eine, ich steck dich in die Schublade Sache, ja. Das ist halt überhaupt nie mein Ding. Ich bin gern polarisierend und ich bin auch gern gegen den Stromschwimmer. Wenn einer gesagt hat, das kannst du nicht, dann habe ich es erst recht versucht, ja. Habe ich gesagt, pass auf, Freundchen, ich zeig's dir, ja. Aber nicht verbissen oder sowas, sondern einfach nur so
locker.
Ich bin davon überzeugt, dass ich da hinkomme, wo du glaubst, vielleicht selber die sein zu können oder sowas. Keine Ahnung, ja. Und das war ganz oft auch so, ja. Natürlich hat es auch ein paar Mal nicht funktioniert, aber ich war einfach motiviert, ich war jung, wild.
Alles doch super.
Ich hatte nur noch nicht viel Erfahrung in dem Bereich, was auch gut war. Ich hatte einfach viele Träume, Wünsche und vor allen Dingen wollte ich leben. Und das war das Allerwichtigste.
Schön.
Ich wollte alle Gefühle, die ich vorher hatte, verliebt sein, auf eine Party gehen, unter Leuten sein, Freunde und so weiter, Urlaub haben, irgendwo schwimmen gehen, es geht ja ohne Beine, ohne dass man untergeht. Das musste ich natürlich auch alles erst rauskriegen, aber das hat funktioniert. Ja. Das war einfach der beste Start für mich. Also,
und da habe ich,
Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Alles gut.
Da habe ich natürlich damals auch schon viele Leute mitgenommen, ohne dass mir das so richtig bewusst war. Also das war mir nicht so bewusst wie heute. Heute ist es eine große Freude, wenn ich eine Handvoll meiner Gäste einfach, wenn ich denen funkelnde Augen zaubern kann, ja, am Ende der Vorstellung. Die haben viel gelacht, die haben vielleicht eine anstrengende Woche vergessen und sowas. Ja, dann denke ich so, okay, du hast es verstanden, ja. Du hast verstanden, dass du ab morgen, wenn du wieder die Augen aufmachst, irgendwas veränderst, was dir jetzt gerade nicht gefällt. Und das ist das große positive Feedback für mich und auch wieder, also batterieauffüllend, weil natürlich kann ich das nicht jeden Tag machen, ja. Ich sage immer zu meinen Kumpels hier, wenn einer kommt und bietet mir einen Masterdeal an, ja, dann ziehe ich auch mal einen Monat jeden Tag durch.
Was ist ein Masterdeal?
Ein Masterdeal, ja.
Was, genau, was heißt das konkret?
Ja, du machst einfach einmal irgendeine riesengroße Sache und musst danach gar nichts mehr machen.
Ah, okay.
Ja.
Klingt gut.
Ja, die lachen dann auch immer, ja.
Ja,
gut. Aber das ist wirklich, das ist auch sehr befriedigend, muss man sagen. Also bei aller Kraft, die das kostet und die ich dann immer wieder abgebe, kommt da aber auch viel zurück. Und manchmal auch nicht gleich. Manchmal gibt es E-Mails oder Begegnungen Wochen, Monate später. Ja, wenn das dann irgendwas mit denen gemacht hat.
Manchmal braucht es ja auch ein bisschen, bis sich es dann entwickelt. Also da ist quasi schon so der, absolut, ja, der Samen gepflanzt, die Idee, und dann braucht es aber noch, bis das Pflänzchen dann wächst.
Ja? Genau, und das ist halt auch ganz wichtig, ja, in diesem Prozess oder in meinen 30 Jahren gewesen. Der Anfang ist einfach alles entscheidend. Natürlich kann dir jeder alles Mögliche vor die Nase legen, aber loslaufen musst du selber. Du musst entscheiden, ja, ich will das. Ja. Ich will heute schlanker werden. Ja. Ich will heute aufhören zu rauchen. Ich will heute, keine Ahnung, anfangen, mich mehr zu bewegen oder was auch immer. Oder ich möchte auch kein Fleisch mehr essen. Ja. Du bist Veganer.
Ja. Ja. Habe ich tatsächlich manchmal auch von einem auf den anderen Tag gemacht.
Ja,
also ich hatte tatsächlich auch einmal morgens gesagt, okay, nee, jetzt Schluss. So. Und dann habe ich nur noch halt vegane Sachen gekauft und bereue es auch nicht, dass ich so dann von einem auf den anderen Tag gemacht habe.
Ja, ja, für viele ist es auch nur so möglich.
Genau.
Ja, weil wenn jemand sagt, ja, ich bin eigentlich Kettenraucher, aber jetzt rauche ich nur fünf am Tag, das ist doch Verarschung.
Oder? Ja, also, ja. Klar, es ist immer persönlich, ne? Und bei manchen Sachen, also wenn man jetzt natürlich sagt, okay, wenn ich jetzt vom einen auf den anderen Tag was lasse oder dazu mache und da sind unfassbar große gesundheitliche Risiken mit verbunden, dann lieber Step by Step und abklären. Ne? Mhm. Aber ich bin auch ein Fan davon, manchmal einfach zu sagen, zack, so. Ich weiß noch, früher mein Vater, der hat immer, wenn wir als Kinder irgendwo ein Pflaster hatten und so, und dann, wenn man das so langsam abzieht und dann jedes Härchen mit raus, dann tut das immer weh. Und dann kam er immer an, meint so, ach, und was hast du heute Mittag gegessen? Und ich bin jedes Mal wieder drauf reingefallen, habe gesagt, so, Nudeln, und in dem Moment, zack, war das Pflaster ab, ratzfatz.
Also, das habe ich gar nicht
gemerkt. Genau, und ich habe es nicht gemerkt. Und das ist für mich so dieses, ja, dass manchmal ist es leichter, wenn du einfach zack, schnell, und dann merkt man auch manchmal, dass vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie man davor dachte. Aber du hattest noch auch einen anderen Punkt erwähnt, den ich auch sehr spannend fand und der meiner Meinung nach auch wichtig ist dafür, sich weiterzuentwickeln. Nämlich, du hattest so ein Bild in deinem Kopf, was du willst. Also du hattest hast gesagt, ich will das und das fühlen. Ich will mich wieder verlieben. Ich will auf Partys gehen. Ich will Sport machen. Und ich denke, dass das auch was ist, was echt hilft, sich auf Kurs zu bleiben. Ja, wenn man so eine Zielvorstellung hat und auch so ein Gefühl, wie will ich mich fühlen, wenn ich es erreicht habe? Weil ich könnte mir vorstellen, oder interessiert mich jetzt auch, wie es bei dir war, aber dass einem das auch hilft, wenn es eben auch mal Täler gibt. Weil so ein Prozess geht ja nie linear. Das ist ja immer so eine Wellenlinie.
Absolut.
Ne? Ja. Meine ich jetzt gerade in die Luft, sieht man nicht, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine.
Das muss einem klar sein.
Genau.
Und die Kurve geht, also bei mir ging die Kurve stetig bergauf, aber immer wieder mit Tälern.
Genau. Ja. Die Grundrichtung kann stimmen, ne? Aber trotzdem gibt es immer.
Das ist keine Rampe, sehr eine Schlange.
Genau, genau.
Ja, ja, genau. Ja. So ist es. Nee, es stimmt schon, ja, ja, klar.
Und das
weiß man aber irgendwann. Das ist wie im Sport, ja. Damit kann man ja viel, vergleichen aus dem Sport. Also der Sport hat mir zum Beispiel auch gelehrt, wirklich diszipliniert zu sein, ja, wenn man ein Ziel erreichen will. Auch nicht verbissen, ja, aber einfach dran zu bleiben. Und die Wiederholung zu suchen, ja, weil nur die Wiederholung macht den Meister, das wissen wir ja alle, ja, das ist nichts Neues. Das sage ich meinen Kindern ja jetzt auch wieder, ja. Die Hausaufgaben ist keine Schikane, das ist einfach nur eine Übung.
Das ist sehr gut.
Ja, sehr gut. So kann ich denen das verkaufen, das klappt zwar nicht immer, aber ja, und so war das natürlich damals auch, ja. Und das war irgendwann aber auch, war das auch eine positive Challenge, ja. Es kommt ja immer darauf an, was hat das für eine Verpackung, das ganze Ding. Das kann man sich selber hinbauen. Und man darf sich auch nicht überfordern, ja. Aber es hilft schon, wenn man einfach so ein bisschen wild ist und auch seine Grenzen in einem höheren Alter vielleicht noch ausloten will.
Und das hast du ja.
Das habe ich versucht und das habe ich gemacht und das habe ich geschafft. Das kann man so sagen, ja.
Aber deswegen, das ist ja auch toll, wenn man das so sagen
kann. Ja, ich werde jetzt im September 48. Fühle mich zwar immer noch wie 20, aber der Körper hat es nicht verstanden. Also ja, es geht schon alles noch ganz gut, aber trotzdem muss ich mich jetzt langsam, jetzt nicht mit der Midlife-Crisis beschäftigen, das so sehe ich das nicht, aber ich muss mich damit beschäftigen, dass manche Sachen nicht mehr so wild gehen wie früher. Also die Tage haben auch eine andere Kräfteverteilung quasi. Also jeder Tag hat eine bestimmte Kraftreserve so und die muss man sich anders einteilen als damals. Früher bin ich 40, 50, 60 Kilometer Fahrrad gefahren, danach habe ich mich geduscht, dann bin ich in die Stadt gegangen, danach habe ich noch meine Hütte geputzt, abends das Auto gesaugt und dann bin ich ins Autokino gefahren. Wenn ich das heute mache, mache ich das genau einmal
und
dann brauche ich erstmal eine Woche lang, um mich wieder zu regenerieren. Ja. Und dann noch die ganze Packung mit Kindern und so weiter und so fort. Das hat sich verändert. Also das ganze Leben ist Veränderung, das wusste ich ja auch am Anfang schon. Und ich glaube, wenn man sich auch auf diese Sache einlassen kann, dass sich einfach alles verändert. Ja, die ganze Welt verändert sich ja. Wir erleben das ja.
Und zwar immer schneller.
Täglicher.
Habe ich den Eindruck.
Genau, ja. Ja, man kann sich natürlich auch entschleunigen, wenn man das Handy einfach mal beiseite legt. Wenn man vielleicht nur einmal am Tag Nachrichten konsumiert. Das habe ich von Konstantin Schreiber gelernt. Unser Tagesschausprecher, mit dem ich vor ein paar Wochen auf der Bühne stand. Der hat nämlich auch, also wir hatten das Thema sehr interessant, wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um? Das war die Überschrift.
Oh, spannendes Thema.
Ja, ja. Wie gehe ich damit um? Ja. Und dann hat er halt zum Beispiel auch in dem Kontext gesagt, ja, pass auf, du kannst ja auch einfach einen Slot pro Tag machen, an dem du Nachrichten konsumierst, und zwar nur einen. Ja, ja. Nicht jedes Mal, wenn du beim Arzt sitzt, wenn du auf den Bus wartest oder wenn du beim Rewe in der Schlange stehst oder keine Ahnung, sofort das Handy rausnehmen und dich quasi voll Müll mit diesem ganzen Zeug, sondern du holst dir einmal Informationen und fertig.
Ich fühle das, bei mir ist auch so, ich habe bei keiner Nachrichten-App die Push-Benachrichtigung an, entscheiden will, wann konsumiere ich Nachrichten, weil wenn ich ständig News bekommen würde und es passiert gerade eine Menge Mist auf der Welt, ja, also eine Menge furchtbare Sachen, und wenn ich das dauernd einfach so dem ausgesetzt wäre, ich glaube, würde ich
machen. Naja, man darf die Augen nicht verschließen, aber
genau,
man muss sich schützen.
Genau,
muss ich schützen, das ist ganz wichtig, weil sonst schaffst du deinen Tag gar nicht. Also
genau.
Je nachdem, wie du auch veranlagt und gebaut bist, ja.
Ja.
Aber das hältst du auf Dauer ja gar nicht durch.
Nee.
Also.
Nee. Ja. Ja, spannend. Ich wollte jetzt auch noch auf einen Menschen hinaus, der dir auch, glaube ich, schon immer auch viel gegeben hat, und zwar dein Vater.
Ach, ich dachte, meine Oma.
Deine Oma. Die können wir gleich auch noch.
Nee, du bist.
Ja, ich wollte noch auf deinen Vater hinaus, weil der auch in dieser einen kleinen Doku von Stern TV vorkommt. Und auch so über euer Verhältnis und dass ihr auch immer schon, glaube ich, ein gutes Verhältnis hattet und das aber auch nochmal sich durch den Unfall intensiviert hat, beziehungsweise weil es halt auch erstmal für deinen Vater ganz, ganz schwierig war, damit umzugehen. Ja, auch dem eigenen Sohn dann nach diesem Unfall sagen zu müssen, hey, du hast halt keine Beine mehr. Man sieht euch dann aber auch in dieser Doku so schön am Grillen und so. Und
wir haben schon viel Schnittmenge, das muss man sagen. Und ja, man muss natürlich auch sagen, also vor meinem Unfall waren meine Eltern relativ frisch getrennt. Ich war mit meinem Vater gegangen. Ich habe ja noch zwei Brüder und eine Schwester. Die Schwester gab es damals noch nicht. Die Jungs sind aber mit der Mutter gegangen. Und wir sind eine Viertelstunde weiter in einen anderen Stadtteil gezogen und ich war mit dem Vater quasi in der Wohnung. Ich hatte mir damals vorgestellt, dass es als 14-, 15-Jähriger einfach praktischer ist, mit dem Vater unterwegs zu sein und eine Männer-WG zu haben. Da kann ich mehr machen, da habe ich mehr Freiheiten. Vater war damals schon sehr beschäftigt mit seinen zwei Büros, die er hatte. Ja, Wasserbauingenieur, sehr umtriebig, viele Termine. Und ich habe einfach gedacht, dass es für mich besser ist, wenn ich da hingehe. Und da hatten wir natürlich schon eine Beziehung, eine andere, als meine Brüder sie hatten und haben. Und das hat sich natürlich mit dem Unfall nochmal wahnsinnig vertieft. Ja. Du hast gesagt, intensiviert. Das stimmt natürlich, weil der Vater war Tag und Nacht gefühlt eigentlich da, immer im Wechsel mit der Mutter. Mein Vater hat nachts bei mir im Zimmer geschlafen, in einem eigenen Bett auf Intensivstation, weil es ja die ersten Wochen auch gar nicht klar war, ob ich den nächsten Tag überhaupt überlebe.
Boah, krass.
Ja, also es war schon eine harte Nummer. Ich war zwar wach, ich war ansprechbar. Ich hatte aber auch irgendwie zwei Wochen lang 180 Puls, Fieber und so weiter. Volles Programm.
180 Puls?
Ja, weil das Herz ja erstmal verstehen musste, dass es nicht mehr bis in die Beine pumpen muss. Ja.
Ach, und dann hat es quasi probiert? Oder?
Ja, der Kreislauf war dann viel kleiner. Und da musste man dann den Beta-Blocker hier und da. Und das musste sich erstmal darauf einstellen, dass es jetzt einen anderen Körper zu versorgen hat als vorher. Ja, weil ich meine, vorher, ich war mit 15 schon 2,04 Meter groß, so eine richtige Hauszage, und da musste natürlich bis in die letzte Zehe da unten, da musste da auch nicht gepumpt werden. Ja. Aber war dann halt anders. Ja. Also insofern haben wir haben eine andere Beziehung zueinander, klar. Ja, und das sind natürlich Sachen, das sind Momente, das sind Wochen, Monate, die haben den Vater auch für sein Leben geprägt. Ich würde sogar sagen, dass es auch einfach ein Trauma war für ihn, ja. Weil es ist einfach das Allerschlimmste. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass einer von meinen Kindern sowas erleben muss und wir dann mit denen, also es ist ja die Hölle, ja. Das war mir natürlich damals nicht so klar, weil damals habe ich den Überlebenstrieb eingeschaltet und wollte einfach nicht mehr einpennen und wollte leben und Gas geben und so weiter, ja. Da habe ich das einfach genommen, wie es kam.
ist ja auch verständlich dann erstmal so eine Situation, dass man dann erstmal bei sich ist, ja, und dann später vielleicht erst merkt, hey, okay, was hat es eigentlich mit meinen Angehörigen auch gemacht, ja.
Ja, also, absolut, ja, mit meinen Brüdern und sowas, also die sind mit Sicherheit auch unter den stolzesten Menschen, wenn jemand über mich spricht oder sowas, ja, mein Bruder aus Hamburg wohnt da jetzt mit seiner Frau, werden auch dieses Jahr Eltern, der hat mich ja auch auf Wettkämpfe begleitet damals, ja, zu deutschen Meisterschaften und so weiter war er dabei, ja, also da gab es ja schon so eine Zeit, ja, und ich war natürlich auch gerne mit ihm zusammen, und weil er ist auch so technikaffin, Autos und sowas. Ich hatte dann so ein paar geile Schlitten im Laufe der Jahre und sowas, ja. V8 und sowas. Das waren richtige Spaßmaschinen. Ich sag das heute trotzdem noch gerne, ja, weil ich persönlich bin nicht überzeugt von den E-Autos, muss ich ganz klar sagen. E-Mobilität, ja, für mich auch interessant, auf jeden Fall, aber nicht auf Langstrecke. Da kann ich nichts mit anfangen. Also ich bin ja viel im Land unterwegs. 500, 600 Kilometer, 700 Kilometer nach Wilhelmshaven fahren und so weiter. Ich habe einfach keinen Bock, da ein-, zweimal zu halten, um da eine halbe Stunde zu tanken. An so einer Stromtankstelle habe ich keine Lust.
Okay, du bist mehr so der dann...
Das wird mich wahnsinnig machen. Ja, also
ja, ich glaube, du fährst auch einfach gerne. Ne? Das steht auch im Buch. Du, für dich ist wirklich Autofahren, ist wirklich Fahren.
Ja, ich bin auch einer der Menschen, die sich beim Autofahren entspannen können. Mhm. Ja, also wenn ich das meiner Mutter erzähle, dann kriegt die einen hochroten Kopf und ich kann man sowas machen, also das ist ja unmöglich. Ja. Ja, dann sage ich, ja, okay, stimmt. Verkehrsdichte hat zugenommen, klar, es ist ein anderes Autofahren als
damals,
das stimmt wohl. Aber trotzdem ist die Tatsache geblieben, ja. Das setzt mich da schön in mein VW-Buschen rein, ja, so ein bisschen erhöht. Du weißt es selber, hast einen Camper, ja.
Ja.
Und dann gleitet man einfach gemütlich auf der rechten Spur dahin.
Ja. Ja.
Also die Zeit in der linken Spur, wo ich da schön auf dem Gas hing und sowas, die sind vorbei.
Ja.
Weil mir das auch jetzt überhaupt keinen Spaß mehr macht. Das ist so anstrengend, das macht mich ganz wahnsinnig. Aber dieses Fahren und dass der Film, also sozusagen die Landschaft an dir vorbeifliegen, ja, das ist einfach so. Du machst deine Lieblingsmusik an, ja, irgendwas Chilliges oder so, und gleitest einfach da so übers Land. Ich fahre ja auch nicht keine Autobahn, ja. Also ich fahre am liebsten durch Land, durch Wald, irgendwie so.
Ja, ich verstehe das schon auch mit dem höher Sitzen, ja, das ist auch angesprochen so. Wir fahren jetzt auch im Van. Und am Anfang dachte ich, ja, so, oh, okay, das ist so größer und so. Und dann saß ich da drin und denke so, nice, man hat viel mehr Übersicht. Du bist nicht mehr so der Kleinste auf der Straße, ne? So. Sondern sitzt da, hast eine tolle Übersicht und so und natürlich ein tolles Panorama. Ne? Genau, also wenn du im Urlaub bist, eine schöne Landstraße fährst, also kann ich voll nachvollziehen. Ja. Mhm. Jetzt habe ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte es eigentlich schon ganz am Anfang fragen. Und zwar, vielleicht hat sich der oder die eine oder andere schon gefragt, okay, Florian Sitzmann, ist es jetzt ein Künstlername oder ist es der echte Name, sage ich mal. Und ich nehme die Antwort schon mal vorweg. Du hießt schon immer so. Es ist kein Künstlername.
Stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist einfach so. Ja. Irgendwann war mir das auch mal klar. Das hat aber ein bisschen gedauert. Und heute, gut, bin ich da halt entweder als der halbe Mann oder als der Sitzmann da draußen unterwegs. Ja. Für mich ist das, wie mein Freund Xavier früher mal geschrieben hat, wirklich Nomen est Omen. Also, das ist einfach mein Job.
Ja, aber ich finde es, also genau, mittlerweile ist es, glaube ich, dann schon irgendwie auch eine Marke, sage ich mal. Ne? Aber ich finde es halt so krass, weil auch als ich deinen Namen dann zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, ach wild. Und habe mich dann halt nur gefragt, als dann der Unfall war und du dann merkst, hey, okay, ich sitze jetzt im Rollstuhl, hast du dann irgendwie auch gedacht, so, ey, wollt ihr mich verarschen? Also, oder hattest du das, dass du dir auch manchmal so, boah, was ist das für eine Ironie des Schicksals? Oder war das erstmal ganz...
Ja, da ich ja schon immer so ein bisschen wild war und so und auch polarisierend und sowas. Also ich fand das eigentlich geil, muss ich sagen. Irgendwann fand ich es richtig geil. Da habe ich gedacht, so, ja, Florian Sitzmann, ja, bei mir ist der Name noch Programm. Ja.
Das ist halt auch fürs Marketing super.
Ja, oder?
Also, ja, schon. Ja. Also besser, ja, also ja.
Deine PR-Beraterin. Ich möchte auch einen Aufruf machen für die Schuhindustrie. Also wer mal eine richtig geile Schuhwerbung machen möchte, ja, der darf sich gerne bei mir melden. Weil ich meine, das ist doch, also das, was soll denn Werbung machen? Ja, die soll im Kopf bleiben.
Ja.
Jeder von uns kennt diese bescheuerte Seitenbacher-Müsli-Werbung, ja?
Ja, ja, leider.
Ja, ja, genau, ja. Aber deswegen hat die funktioniert.
Ja. Ja. Ja, also was ich bei dir auch cool finde, ist, dass du halt, hattest du vorhin auch schon mal gesagt, einfach auch so mit so einem Humor da dran gehst, auch so in deine.
Ich finde, dass das nur so geht.
Ja, also, ja. Ich fand das so witzig in der einen Doku, die ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, ich verlinke sie echt, von Stern TV.
Ja, Stern TV ist ja auch schon seit 25 Jahren mein Hausformat.
Also die berichten halt
immer alles.
Okay.
Ja, man kann sagen, exklusiv, wenn es was Neues gibt. Ja.
Die
melden sich schon alle 3-4 Jahre mal und dann,
okay.
Dann gucken wir. Also für nächstes Jahr im Übrigen ist auch wieder was geplant. Alles aber klar. Da will ich jetzt noch nicht spoilern, aber das wird auch eine spektakuläre Angelegenheit. Also.
Ja, weil das Coole ist, da sieht man dich mit deiner Frau beim Kochen in der Küche zu Hause, ja. Wo wir jetzt gerade ganz in der Nähe sitzen. Dann ist es so, ich finde es auch ganz süß, weil deine Frau dann einfach sagt, das geht so, die Küche eigentlich voll okay, aber ist ein bisschen klein. Und dann sagt deine Frau einfach so, ein bisschen klein, man tritt sich manchmal auf die Füße. Ja. So. Aber ich finde es auch so süß, weil das ist halt einfach so ein Spruch. Ne? Wenn irgendwas Enges sagt, man so, hier tritt man sich auf die Füße. Also ja, das ist einfach ganz unbewusst. Und dann sagst du halt, vor allem du mir. Ne? Und das finde ich irgendwie cool, weil da so ein Witz dahinter ist. Einfach so auch mal dann, oder man merkt dann vielleicht erst, wenn man dann so einen Spruch auch mal wörtlich nimmt, was man dann eigentlich wirklich damit sagt, wenn es halt eben auch nicht auf jeden zutrifft.
Ne? Ja, also für mich ist das auf jeden Fall auch schon immer ein Zeichen gewesen, jetzt nicht nur bei mir selber, sondern auch bei anderen Menschen, wenn die irgendein Thema haben und aber ihre Sprachen nicht umgebaut haben. Ja?
Ja.
Warum soll ich denn jetzt anfangen zu reden? Ja, ich rolle jetzt mal aufs Klo. Wie bescheuert hört sich das denn bitte an? Also, da muss ich auch sagen, so da das hört sich für mich auch viel zu behindert an. Ich mag das nicht. Also,
ja.
Ich sage, ich rede genauso wie vorher. Ja? Oder wir
laufen mal,
wir können mal ein bisschen die Stadt bummeln oder so.
Ja,
du kannst auch im Sitzen, das ist ja egal. Ja.
Also ich finde auch zum Beispiel, man sagt ja auch irgendwie so, ich gehe in den Urlaub oder so. Und man läuft ja auch nicht in den Urlaub. Ne? Und voll oft ist es ja genau, man sagt, ich gehe mal aufs Klo oder ich gehe mal in die Stadt. Das eben,
genau.
Warum nicht?
Ja. Ja. Das ist immer noch genauso wie vorher.
Ja, und das mit dem, weil so heißt ja auch dein Buch mit Der halbe Mann, das hast du dann auch ganz bewusst so gewählt? Oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall.
Weil ich einfach horizontal quasi geteilt bin, optisch.
Ja.
Weil die Beine halt fehlen. Der halbe Mann, okay, das ist erstmal das, was man sieht. Und der Untertitel, dem Leben Beine machen, das trifft es aber einfach auf den Punkt, was ich so veranstalte jeden Tag.
Was ich sehr spannend finde zu dem Titel, ich habe jetzt unter besagter Doku,
ja,
die ist jetzt legendär, habe ich einen Kommentar entdeckt, das ist der Top-Comment. Ehre, wen Ehre gebührt, vom YouTube-Nutzer @unüberwindbar3701. Der hat kommentiert, das, was er erreicht hat, nämlich du, schaffen die meisten mit zwei Beinen nicht. Respekt und Anerkennung. Das Buch müsste eigentlich heißen Der größte Mann.
Okay. In der Tat habe ich diesen Kommentar gar nicht gelesen.
Dafür bin ich ja.
Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank an Uber.
Unüberwindbar.
Ja, gut. Ich nehme das natürlich gern mit.
Ja.
Ich freue mich darüber. Und ja, gut, das ist vielleicht auch einfach ein Teil meines Jobs, so wie ich ihn verstehe und sehe.
Ja.
Das ist okay, ja. Der ist dadurch beeindruckt gewesen.
Ja.
Der erzählt es weiter. Das ist das Allerbeste, ja. Und vielleicht hilft es ihm in einem bestimmten Moment auch weiter. Ihm selbst oder jemand anders. Ja, das ist alles okay so. Das passt, ja.
Ja.
Ich muss mich jetzt nicht beweihräuchern lassen. Ja. Also,
nee.
Da bin ich ja selbst auch so ein bisschen ein Tiefstapler, sage ich immer so. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mir jeden Tag den Kopf streicheln lassen. Mir sagen lassen, was ich für ein toller Typ bin, dass ich meinen Tag geschafft habe. Ja, also mach da jetzt nicht so rum. Also ich ziehe einfach durch. Für mich persönlich sind viele Sachen so selbstverständlich, die für den Rest der Gesellschaft überhaupt nicht selbstverständlich sind, dass ich mich manchmal sogar darüber wundere, was da für Kommentare kommen. Ja.
Was als beeindruckend empfinde.
Ja, weil ich mir dann so denke, ich muss aber einkaufen gehen, weil die Kinder haben Hunger.
Und dann gehe ich halt einkaufen.
Ja, das sitzt in einem Rollstuhl und sie schieben den Wagen mit einer Hand und mit dem anderen bedienen sie den Rollstuhl.
Ja.
Und dann laden sie das ganze Zeug auch noch ins Auto ein und dann bringen sie den Wagen noch weg. Und ich so, wie soll ich es denn machen? Das ist mein normaler Tag.
Ja.
Und ich muss auch gleich noch tanken gehen und den Rasen mähen und meine Hütte putzen und saugen.
Aber das ist ja auch eine coole Einstellung. Ich finde, man merkt es auch, wenn man sich jetzt so mit dir unterhält, es wirkt auch sehr, sehr stimmig. Ja, also, dass du es eben genau nicht machst jetzt für die Likes unter dem, sondern einfach,
auf keinen Fall.
Weil du halt einfach für dich, genau, so ich finde, man spürt auch, wenn man dich jetzt hier so kennenlernt, auch diesen Willen einfach, oder auch diese Lust. Also auf mich wirkst du auch wie ein Mensch, der halt einfach Bock aufs Leben hat. So, und das finde ich auch.
Würde ich sagen.
Finde ich auch einfach inspirierend. Und
also ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wenn ich das nochmal so kurz analysieren darf.
Auf jeden Fall, unbedingt.
Das ist auf jeden Fall, und davon brauchen wir noch viel, viel mehr Menschen in verschiedenen Bereichen, das ist einfach das sauber, ordentlich, gut vorzuleben. Ja, weil ich sage ja so, ich bin auch ein Role Model, ja, für viele. Und okay, diesen Titel gibt man sich ja nicht selber, sondern den denken sich andere aus, ja, weil sie eben davon vielleicht beeindruckt sind oder angetan oder berührt oder weil das was mit denen macht, weil das vielleicht irgendeine Reserve in denen lockt, ja, ihr eigenes Leben oder so, und wir können weitergehen. Und das ist das eigentlich das größte Geschenk an der Sache, ja. Weil es kann auch alles mit richtig guten Vibes gehen. Man muss sich nicht ankacken, ja. Man muss auch keine schlechte Laune haben, ja. Man muss einfach nur vielleicht, was heißt man muss gar nichts, ja. Aber ich möchte gerne offen da rausgehen. Man kann mich auch gern fragen. Ich sage immer so, wenn ich beim Aldi am Gemüsebeet stehe und packe da meinen Wagen ein und sowas, da kommen immer irgendwelche Leute um die Ecke, ja. Ah, ich habe sie doch hier mal gesehen und sie standen noch da mal in der Zeitung und sowas. Da habe ich ihnen mal eine Frage gestellt. Ich so, ja, klar. Und dann kommt man da ins Gespräch so, und dann haben die eine gute Antwort bekommen, im besten Fall. Und dann erzählen die das auch weiter, ja.
Ja.
Und so weiter und so fort. Also.
Ja, ich finde es schön, dass du es auch nochmal sagst, weil ich auch das Gefühl habe, dass jeder und jede von uns da auch, glaube ich, manchmal mehr Macht hat, als man so manchmal denkt. Ne? Wie du es gerade gesagt hast, dieses Leading by Example, also oder Vorleben, ja, einfach, wenn man für sich was gefunden hat, wo man merkt, hey, das ist für mich stimmig und das auch lebst, was du ja machst. Und genau, dann kommen eben andere und finden das interessant und interessieren sich auch dafür. Und wenn man denen dann, wie du eben gesagt hast, beim Aldi am Gemüsebeet
zum Beispiel. Oder beim Lidl Netto Rewe.
Genau, wir wollen keine
Werbung. Nee, wir wollen ja alle mitnehmen.
Genau, genau.
Oder Alnatura.
Alnatura, Dance. Ja. Genau, dass du weitergibst, dann kann sich da auch so ein positiver Schneeball weitertragen. Ja, und das finde ich eben auch ganz wichtig, auch für die Gesellschaft einfach, ja, da.
Ja, gerade so, jetzt. Wir wollen nicht politisch werden, aber ja, es ist schon, es ist schwierig.
Klafft auseinander.
Ja, und wir müssen uns überlegen, in welche Richtung wir weiterlaufen wollen.
Ja.
Und was wir am nächsten Morgen, was wir da haben wollen, ja. Also, na gut, also, ja, wir wollen nicht politisch werden, aber die Richtung ist für mich ganz klar.
Ja.
Und nee, die ist nicht braun.
Sehr gut.
Ganz klar.
Ja. Unterschreibe ich auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir und denke ich auch. Und ich finde es auch, hast du vorhin auch schon mal gesagt, so dieses, dass man eigentlich, wenn man sich morgens aufwacht und überlegt, okay, was will ich eigentlich, ne? Oder was will ich heute machen? Und man da eigentlich, glaube ich, auch eine ganze Menge macht, mehr hat, Dinge zu tun oder auch Dinge nicht zu tun, ja, die vielleicht in eine komische Richtung abdriften. Deswegen, ja, also finde ich auch cool, dass du es so auf dem Schirm hast und auch da andere zu inspirieren.
Ich versuche das, ja.
Ja. Hm. Ja, schon gut. Ich merke, wir kommen, glaube ich, schon so langsam ans Ende. Eine Sache noch, du hast ja auch jetzt sogar noch ein neues Projekt, hast du mir gerade eben erzählt, und zwar Fahrrad gibt es schon, Auto gibt es schon, und erzähl mal, was jetzt...
Rasenmähertraktor gibt
es schon. Rasenmähertraktor auch schon, aber was ist dein neuestes Baby, dein neuestes Projekt?
Ja gut, das neueste Projekt, ja, das ist auch das, was nächstes Jahr mit Stern-TV nochmal in Bild und Ton kommt, ja, alles gut. Das ist einfach die Tatsache, dass der halbe Mann sich nach 32 Jahren wieder aufs Motorrad setzt. Aber diesmal sage ich immer jetzt dazu, selbstbestimmt, weil ich fahre das Ding selber. Und das ist ein dreirädriges Motorrad von der schönen Marke Harley-Davidson. Und ja, ich bin einfach total Feuer und Flamme. Es ist ein richtiges Projekt, weil ich kann mich natürlich ohne Beine nicht einfach so auf diese Sitzbank draufsetzen, sondern ich brauche eine Sitzschale, ich brauche vielleicht noch einen anderen Lenker. Ich brauche natürlich einen Umbau wegen der Handbedienung und so weiter. Also es ist wirklich ein richtiges Projekt. Aber wenn das dann soweit ist, ja, dann hocke ich da drauf und ich sehe mich da schon, ja. Und das ist auch ganz wichtig. Also nochmal ein kleiner, schneller Ausflug.
Gerne
auch in dieses Selbstmotivationsthema, ja, was natürlich auch drei Jahrzehnte einfach omnipräsent ist, ja. Immer wieder. Wenn die Leute mich fragen, ja, wie machen Sie das überhaupt alles und so, wie kriegen Sie das denn hin, ja? Da muss ich zum einen natürlich sagen, okay, ich bin so geboren worden. Das ist natürlich immer ein Vorteil, ja. Also, ja. Gut, das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Das ist einfach so. Und es hilft aber auf jeden Fall natürlich bei allem, wenn man Ziele hat. Das haben wir vorhin ja schon gesagt.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man Ziele hat, die man sich vorstellen kann. Ja. Und das war auch schon immer so. Wenn ich mir vorstellen kann, in einem Monoski zu sitzen und Alpinski zu fahren ohne Füße, dann wird das klappen. Mhm. Wenn ich mir vorstellen kann, ein Motorrad so umzubauen, dann sitze ich irgendwann da drauf und ich habe mich da schon drauf gesehen. Ja, manchmal meditiere ich ja auf dem Sofa und dann stelle ich mir das vor, ja, dann sitze ich halt nicht im Auto und entspanne mich, sondern dann hocke ich auf dem Motorrad und fahre mit 80 gemütlich über die Landstraße. Und das ist dann meine Entspannung. Ja? Du hast den Wind irgendwie an dir dran. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Und vielleicht gibt es jetzt auch noch Leute im Nachgang oder auch nächstes Jahr, wenn das im Fernsehen läuft, so, ja, was muss denn der Typ sich jetzt noch aufs Motorrad setzen? Ist der bescheuert oder was? Er hat seine Beine auf so einem Ding verloren, jetzt muss er sich wieder drauf hocken oder was?
Ja, nochmal verlieren kann man sie ja nicht.
Das stimmt allerdings. Aber darum geht es nicht. Also, ich möchte nicht irgendwann in die Situation kommen, mir sagen zu müssen, ich habe das nicht gemacht oder ich habe es nicht mal versucht. Das ist es ja. Ich meine, ich habe 3 Kinder, ich bin glücklich verheiratet und so weiter. Ich habe Verantwortung, ja, klar. Aber ich bin auch im Gegensatz zu damals ein bisschen ruhiger geworden. Und natürlich ist es auch so, dass da draußen viele Idioten rumfahren, die dich abschießen können und so weiter. Kann dir aber überall passieren. Ja? Und so denke ich überhaupt gar nicht, weil sonst müsste ich das lassen. Will ich aber nicht. Ja, weil ich bin auch irgendwie immer noch ein Spielkind und ich habe da richtig Lust drauf. Und es wird genauso sein wie mit meinen ganzen Autos. Ich werde die Hälfte der Zeit in der Garage sitzen, werde das Ding putzen und die andere Zeit werde ich mal rumfahren. So, ja. Dann habe ich noch eine Veranstaltung mit meinen Harley-Jungs da aus Koblenz, die mich jetzt dabei sehr unterstützen und so weiter. Schöne Community. Und dann ist alles gut, ja. Und auch das ist natürlich ganz wichtig, auch für die anderen zu sehen, weil das hat Vorbildfunktion. Und zwar die Botschaft, wenn du was wirklich willst, dann stell dir es vor und dann geh los. Da kannst du das auch erreichen. Es gibt erstmal nichts, was nicht geht, ja. So, das muss erstmal so sein, ja. The sky is the limit.
Genau.
Ja. So, und wahrscheinlich nicht mal das. Also wir müssen es einfach machen. Ja. Das war vor 15 Jahren mal, irgendwann stand es mal auf meiner Webseite, glaube ich. Wir müssen es machen. Ja, klar müssen wir es machen.
Ja.
Was soll man sonst machen?
Ja, aber das ist eine tolle Einstellung, ja, weil da sind wir eigentlich wieder, um jetzt die Folge abzurunden, auch bei dem, wo es am Anfang darum ging, so in diesen reingehen, in die Verantwortung und die auch wahrnehmen, versus diese Opferhaltung und sagen, oh nee, das geht nicht und das schafft man nicht und so, sondern klar, man muss auch mal gucken, hey, okay, wie geht's mir dabei und so, ne? Aber hast du ja auch gesagt, so realistische Ziele stecken, aber genau, dieses immer wieder auch sprengen oder sich vorstellen oder auch erstmal, das finde ich bei dir auch cool, da ging es auch, also Bedürfnis oder was will ich eigentlich? Da ging es in der Folge mit der Melanie Mittermeier auch schon drum. Da ging es um Partnerschaft und wie kommuniziere ich. Aber da haben wir auch drüber geredet, dass ich erstmal meine eigenen Bedürfnisse kennen muss, um die zu kommunizieren. Und das sehe ich hier halt auch. Um irgendwie loszugehen und was zu verändern, brauche ich erstmal eine Vision oder Bedürfnisse. Und das finde ich auch erstmal ein ganz wichtiger erster Schritt, den du voll oft schon gegangen bist, dass du sagst, jo, ich will Motorrad fahren und dann gehst du los. Aber wenn man jetzt noch nicht so weit ist und sagt, ah, es ist Motorradfahren oder irgendwas anderes, sondern einfach nur so ein diffuses Gefühl hat von, ah, irgendwie, das stimmt nicht, dann vielleicht auch erstmal in sich gehen, in die Ruhe kommen und auch erstmal gucken, was will ich? Weil man merkt, finde ich, bei dir so, der Wille oder der Glaube versetzt Berge. Wenn man mal weiß, was man will.
Dann gibt es ohnehin keinen Halten mehr.
Genau, und dann geht's los. Ja, und das
ja, und dann wird sich auch alles, du musst einfach losgehen, weil dann wird sich auch alles so fügen, dass es zum Ziel kommt.
Ja.
Ich habe so eine ganz geile Community, ja. Ich habe viele Kontakte und viele von denen schwingen halt einfach auch auf der gleichen Welle. Mhm. Die sind positiv, die sind sportlich, die sind in Bewegung, ja, die sind unterwegs, die sind mobil, die gehen einfach raus, schnaufen die klare Luft, gehen mal in den Wald und so weiter, ja, und dadurch, weil sie halt auch irgendwie einen Vogel haben,
kommen wir halt zusammen. Das
schadet manchmal nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja. Weil nur nach 15 und langweilig, mein Gott, was soll die anderen machen, sag ich denn?
Ja.
Kein Bock drauf.
Verstehe ich. Lieber Flo, Abschlussfrage.
Ja, bitte.
Wir haben jetzt viel drüber geredet, auch was du schon alles gemacht hast und haben aber auch schon über ein zukünftiges Projekt gesprochen. Aber abgesehen von Harley fahren, was wünschst du dir für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
Also aus den Erfahrungen der letzten Monate, in denen sehr viel war für mich, muss ich sagen, ich glaube, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir hier für uns alle gesund bleiben, dass ich gesund bleibe, dass ich noch viele Menschen mitnehmen kann bei meinen Veranstaltungen. Und Also die Tatsache, dass spannende Projekte um die Ecke kommen, die ich mir wahrscheinlich selber ausdenke, die ist sowieso gegeben. Ja, weil dafür habe ich auch viel zu viele an mir dran, die ähnlich gepolt sind wie ich, so die mich auch inspirieren oder so, ja. Aber ansonsten, ja, mein Gott, ich wünsche mir, glaube ich, für alle Menschen, dass sie zufriedener werden. Und ja, Krieg ist keine Lösung, das kann ich auch mal sagen. Auch wenn ich keinen Aufkleber auf dem Auto habe, aber ja, es ist einfach eine schwierige Zeit. Ich hoffe, dass alle, die auch jetzt zuhören, da gut durchkommen. Ich sage meinen Freunden immer, bleibt gesund und fröhlich. Wenn ihr das geschafft habt, dann ist mehr als die Hälfte der Miete schon drin.
Tolles Schlusswort, Flo. Vielen Dank fürs Interview.
Ich habe zu danken.
Das war mal wieder eine Folge mit einem Mann, der eine inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Wenn ihr mehr über Flo und seinen Lebensweg erfahren wollt, schaut doch gerne mal auf seiner Website www.dersitzmann.de oder auf seinem Instagram-Profil vorbei. Ihr seid auf der Suche nach Gesprächskreisen und Seminaren für Männer in Mannheim oder Heidelberg? Weitere Infos findet ihr auf unseren Social-Media-Profilen oder auf unserer Website www.circleof.man. Die Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.